SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Sonja Mikic. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind ein bekanntes Fernsehgesicht. Sie waren die Frontfrau von Monitor. Sie waren Chefredakteurin beim WDR und Sie waren selbst als Reporterin immer wieder im Einsatz. Sie haben die Studios geleitet in Paris und in Moskau. Juckt Sie manchmal noch das Reportergehen?
Ja, Reporter zu sein, Reporterin, als Reporterin unterwegs zu sein, ist für mich das Größte. Ich glaube auch schon als Kind, was ich da betrieben habe, war nichts anderes. Rausgehen, irgendetwas Unbekanntes aufsuchen, die Leute anquatschen, herausfinden, was da los ist. Ja, ist immer noch so. Ich bin froh, dass ich nicht mehr für eine Anstalt, für einen Sender oder für einen festen Adressaten das machen muss. Aber ich interessiere mich noch, ich mache meine Notizen. Das ist schon wichtig.
Wann haben Sie das zuletzt gespürt, dass Sie das Reportergehen juckt? Wann haben Sie zuletzt Notizen gemacht?
Eigentlich mache ich sie dauernd. Jetzt in Griechenland, wo ich sehr, sehr oft lebe, beobachte ich dann da zum Beispiel, das ist sehr drollig manchmal, diese ausgestiegenen Communities, die es da gibt. Griechenland war ja sehr, sehr beliebt, vor allen Dingen bei jungen Leuten in den 70er Jahren. Es gab einen ganzen Zug von jungen Leuten, die da dann ihr Glück versuchten und auch hängen geblieben sind, manche mit Glück und Erfolg, manche so ein bisschen abgeschlagen, also Alt-Hippies würden wir heute sagen. Und die beobachte ich, ich mache mir meine Notizen und hoffe, dass da irgendwann eine Idee draus entsteht.
Sie sind eine gute Beobachterin. Wenn es die Neugier nicht gäbe, wie wäre Ihr Leben verlaufen?
Trüb, langweilig, uninteressant, unspektakulär, kleine graue Maus.
Das ist also ein ganz großer Antrieb bei Ihnen. Ja. Wie verfolgen Sie das Weltgeschehen aktuell? Sie waren ja ARD-Korrespondentin in Moskau Anfang der 90er Jahre während des Tschetschenienkriegs. Wie geht's Ihnen da gerade?
Nicht gut. Ich war sehr erschüttert. Ich habe damit gerechnet, dass Präsident Putin irgendwann anfängt, Expansion im Ernst zu betreiben, spätestens nach der Annexion der Krim. Aber ich hatte schon vorher auch kein sehr gutes Bild von ihm. Ich sah einen Machtpolitiker vor allen Dingen. Und als dann tatsächlich jetzt die Invasion passierte, dachte ich am Anfang noch, na ja, er wird versuchen, die Gebiete in der Ostukraine zu sichern, wo ja schon diese sogenannten unabhängigen Republiken existierten. Er wird versuchen, die Krim-Annexion als Faktum zu zementieren. Und das ist es auch. Aber nein, es geht ja tatsächlich um die Auslöschung der Ukraine. Das erschreckt mich. Das, wie alle Menschen, finde ich es entsetzlich, diese Berichte dann auch von Menschenrechtsverletzungen, die Vergewaltigung, die systematische Zerstörung des Zivillebens da, das macht mir zu schaffen. Ja.
Sie sprechen es an, der Krieg im Donbass und Luhansk seit 2014, ab dem 24. Februar dann Putins Angriffskrieg. Viele dachten, der Krieg sei schnell beendet. Was denken Sie?
Nein. Und zwar deswegen nicht, weil bei aller Brutalität, wie da vorgegangen wird, die russische Armee ja offensichtlich nicht im bestmöglichen Zustand ist. Möglicherweise liegt es an Befehlsketten, an der Organisation. Einige russische Freunde übrigens sagen, na ja, das liegt ja auch daran, dass jahrelang im Grunde genommen auch in der Armee Korruption, Vetternwirtschaft und so weiter die Kampfbereitschaft geschwächt hat. Es liegt auch daran, dass die Soldaten, die da eingesetzt sind, nicht so hoch motiviert sind wie die ukrainischen Soldaten, die dann doch für ihre Heimat, ihre Sache kämpfen. Viele Soldaten wussten am Anfang gar nicht, wie ihnen geschah, als sie in der Ukraine waren. So, wenn Sie jetzt nach dem Ausblick fragen, ich fürchte, es dauert noch lang. Ich fürchte, es wird so was ganz Mühseliges wie ein Stellungskrieg, wo es dann hier und da mal um ein Dorf geht, um eine kleine Region geht und nicht furchtbar viel passieren wird an Geländegewinn oder an Entscheidungsschlachten, wie auch immer. Aber sehr viel noch passieren kann an Tod und Leid.
Sie waren Anfang der 90er Jahre in Russland, haben dann das ARD-Studio in Moskau geleitet. 6 Jahre waren Sie, glaube ich, dort insgesamt. Gorbatschow war als Präsident zurückgetreten, Jelzin an der Macht. Was war das für ein Russland, in das Sie damals kamen?
Das war ein so spannendes Russland, eine so noch unfertige Gesellschaft, die sich aber jetzt öffnete und entwickelte. Ich kann auch häufig nur wiederholen, dass Russland damals wirklich auf dem Weg zur Demokratie war. Die Leute hatten Spaß daran, dass es jetzt Meinungsvielfalt gab, dass man alles lesen und sagen und zeigen durfte, dass in den Medien investigative Programme waren, die die Korruption aufdeckten. Das waren Programme, die sich mit Panorama oder Monitor ohne weiteres vergleichen lassen. Es gab Reisefreiheit, Religionsfreiheit. Es war wirklich grandios und auch die Babuschka in der hintersten Provinz wusste, bei den Wahlen hat sie eine Wahl zwischen vielen Parteien. Deswegen macht es mich auch verdrossen, wenn heute Leute sagen, die Russen sind nicht demokratiefähig.
Ja, wenn wir auf die Geschichte schauen, 91 hat es einen Putsch gegeben, Gorbatschow stand auf der Krim unter Hausarrest, Jelzin schaltete die Putschisten aus, übernahm dann die Staatsgewalt. Schon damals erklärte sich ja die Ukraine als unabhängig und es folgten dann Estland, Lettland und Litauen. Was ging dann schief?
Eigentlich ging nichts schief. Es haben sich eben Länder, die eigenständig und autonom sein wollten und nicht mehr zum großen Sowjetvolk gehören wollten, haben sich unabhängig erklärt. Und das war auch in Ordnung so. Was schief ging, war, glaube ich, das Nichtberücksichtigen des psychologischen Effekts. Ich will damit sagen, dass für viele Menschen es ein Schock war. Darauf rekurriert ja Putin auch immer wieder. Und zwar zu Recht, auch wenn nicht berechtigt, daraus was zu machen, aber zu Recht, dass das für viele Menschen ein Schock war. Sie brauchten jetzt Pässe, um nach Riga oder Tbilisi zu fahren. Sie hatten Verwandte, die jetzt plötzlich Auslandsrussen waren. Sie konnten nicht mehr in Weltgegenden gehen, wo Russisch die Standardsprache war. Und ich glaube, dass dieser Zusammenbruch dieses Aspektes von Sowjetunion, das hält heute noch nach und darauf kann Putin auch bauen, wenn er sagt, ich will das wieder zusammenführen.
Putin hat ja diese Politik begonnen des Wieder-Zurücks. Gorbatschow kritisierte Putin 2011, dass er zurück in die Vergangenheit gehe, die Partei Putins an die alte KPdSU erinnere. Welche Fehler waren da passiert?
Die Fehler, ja, Fehler. Ein Diktator baut sich seinen Weg, schafft Konkurrenz ab, schafft eine Hoheit über Medien, über die Meinung im Volk. Und es gab in dem Sinn keine Fehler, weil die Russen sind ja gerade 2011, was Sie jetzt angesprochen haben, zu Hunderttausenden auf der Straße gewesen. Insbesondere die jungen Russinnen und Russen wussten, dass das der Weg in die Diktatur, in die Repression, in die Autorität war. Aber sie konnten sich nicht durchsetzen, weil einfach die Polizei und Staatsgewalt, die war einfach zu groß.
Jetzt gibt es neue Mediengesetze. Da steht so eine Demo unter 15 Jahren Haft. Und aktuell wird ja die SPD-Russland-Politik stark kritisiert. Steinmeier suchte als Außenminister den Dialog, Schröder als Kanzler sowieso. Gestern die Entscheidung im Haushaltsausschuss, Schröder die Privilegien abzuerkennen. War seine Politik einfach die falsche Politik?
Ja, und zwar in dem Sinn, dass Kritik jetzt an den schlechten Entwicklungen überhaupt nicht gehört wurde oder wahrgenommen wurde, dass viel zu wenig mit den Menschen in Russland gesprochen wurden, die ein anderes Russland haben wollten, sondern viel zu sehr auf Wirtschaftsbeziehungen gesetzt wurde und dann im Übrigen, dass Putin Stabilität garantiert und an sehr viel mehr war man nicht interessiert.
Wenn jemand über Sie sagt, Sie haben Eier, wie werten Sie das?
Ja, ist eigentlich ein Kompliment. Damit ist ja gemeint Durchsetzungsfähigkeit, Mut, ich weiß nicht, Energie, niemals müde zu sein und so weiter. Damit ist hoffentlich nicht gemeint, ich bin ein Macker, das bin ich ganz bestimmt nicht. Und im Übrigen gibt es ja nicht weiblichen und männlichen Journalismus, sondern guten oder schlechten.
Sind Sie mit dieser Beschreibung denn ein Alpha-Tier, von denen es in der WDR-Chefetage und auch in anderen Chefetagen ja so viele gibt?
Bin ich ein Alpha-Tier? Was für eine schöne Frage. Ich werde sicherlich so bezeichnet. Ich sehe mich selber aber nicht so. Ich finde, das ist so ein bisschen Heiligenschein und ist ein bisschen Klischee. Ja.
Wie sehen Sie sich denn?
Als eine durchsetzungsfähige, oft reflektierte Journalistin, die bereit ist, sich immer selber anzuzweifeln.
Jetzt wurde häufig mit Ellenbogen sicherlich in Chefetagen gekämpft. Wie haben Sie sich mit dieser Betrachtungsweise, die Sie über sich haben, durchgesetzt?
Ich habe sehr oft hier geschrien, wenn irgendeine Option sich ergab. Ich habe, glaube ich, nicht mit Ellbogen gekämpft, auch nicht besonders verbissen, sondern darauf gewartet, dass sich Gelegenheiten ergab. Und ich hatte einfach einen guten Ruf und das half der Sache.
Sie beschreiben vieles aus Ihrem Arbeitsalltag in Ihrer Autobiografie aufs Ganze, die sehr spannend zu lesen ist. Jetzt gab es beispielsweise im WDR MeToo-Fälle. Als die öffentlich wurden, waren Sie gerade Chefredakteurin. Mhm. Wie haben Sie aufgeklärt?
Das war eine der schwierigsten Phasen meines beruflichen Lebens, weil ich da zwei oder drei Rollen gleichzeitig bewältigen musste, nämlich die Ansprechpartnerin für Frauen zu sein, denen etwas widerfahren war. Und ich bin Feministin und selbstverständlich fand ich es gut und richtig, dass sie sich zunächst einmal auch vertrauensvoll an mich wenden. Nicht an irgendetwas Anonymes, sondern an mich. Zum anderen war ich aber auch als Chefredakteurin angehalten, das Arbeitsrecht gut zu kennen und zu wissen, wenn Beschuldigungen erhoben werden, müssen auch Beweise vorgelegt werden. Sie können nicht einfach jemanden abkanzeln oder entfernen. Sie müssen etwas wissen. Und als drittes, als ja Richterin oder was, ne? Also Ermittlerin, Staatsanwältin, Richterin, dann sagen, okay, was kommen da für Konsequenzen dabei raus? Was ist gerechtfertigt? Wie machen wir es in der Zukunft besser? Sehr schwierige Phase.
Die Frage, wie machen wir es in der Zukunft besser, ist die beantwortet? Kann MeToo heute noch passieren?
Ich glaube anders, wenn überhaupt. Also nicht so plump, so vulgär, so machtvoller Mann beutet Volontärin aus. Dafür gibt es jetzt sehr viel Sensibilität. Es gibt auch Ansprechstellen und die Öffentlichkeit achtet auch mehr auf solche Themen, sodass also Menschen, die da möglicherweise in Konfliktsituationen geraten, sich gestärkter an die richtigen Stellen wenden können.
Auf der anderen Seite können Menschen Missbrauch ebenfalls missbrauchen, indem sie behaupten, sie seien aufgrund von Geschlecht oder Herkunft diskriminiert worden. Haben Sie so etwas ebenfalls erlebt?
Da müsste ich jetzt wirklich lange nachdenken, weil das würde heißen, dass da auch Lüge und Selbsttäuschung eine Rolle spielen. Nein, ich habe das persönlich so direkt nicht erlebt. Ich weiß aber, dass es das auch gibt. Ich weiß auch, dass es Empfindlichkeiten gibt, die aufgebläht sind. Das habe ich eher erlebt. Also, dass dann Menschen sagen, huch, der hat mich aber angeguckt oder auf meine Brüste geschaut und das ist schon Missbrauch. Und dann sage ich auch, erwachsene Frau, werde ich, knall ihm eine runter oder sonst etwas. Das muss man auch als erwachsene Frau dann bewältigen können. Wir sind keine Schneeflöckchen, die beim ersten Sonnenstrahl dann dahinschmelzen.
Sie waren lange Zeit Reporterin, Kriegsreporterin, waren dann das Gesicht von Monitor, wurden dann Chefredakteurin. Welche Veränderungen haben Sie an sich selbst festgestellt?
Ach ja, man wird dann auch so ein bisschen langweilig, ja. Man sitzt also am Schreibtisch und unterschreibt Verfügungen und beantwortet Fragen der Intendanz oder des Programmbeirates. Sie werden zur Managerin und das ist, wenn man so etwas liebt, natürlich völlig in Ordnung. Aber ich liebte halt den Journalismus und ich vermisste für mich selber dann die Inputs, die ich geben konnte oder bekommen konnte, sondern andere machten dann plötzlich die tollen Reisen oder die großen Interviews. Ja, und das fand ich dann doch ein bisschen traurig.
Dann sprechen wir über Ihre Zeit als Journalistin. Mit Monitor, dem Politmagazin im Ersten, sind Sie einem Millionenpublikum bekannt geworden. Wie war eigentlich Ihr Weg dahin?
Ach, der Einstieg war so lustig, weil ich war tatsächlich gerne und auch erfolgreich Reporterin und Korrespondentin. Und dann wurde eben eine Nachfolgerin für Klaus Bettnatz gesucht und Klaus und ich kannten uns gut von Russland-Berichterstattung und unserer gemeinsamen Liebe zu Russland. Wir liebten und lieben Russland. So, und dann hat er mich eben vorgeschlagen und ich bin völlig unbekümmert aus Paris dann wieder zurück nach Köln gekommen, Monitor-Chefin, und merkte dieses Raunen. Oh, ein Politmagazin, wo Bednarz vorher war und Kastorf und Ruge und diese Giganten. Und da kamen immer diese Fragen. Ja, das sind ja große Fußstapfen. Ich dachte, nö, das ist eine Sendung und die muss man gut machen und ein gutes Team haben. Ich war also selber gar nicht so beeindruckt davon und merkte das so im Laufe der Monate, dass das ein großes Erbe war und musste dann sehr aufpassen, mich nicht zu wichtig zu nehmen.
Hat sie das unter Druck gesetzt, wenn so formuliert wurde?
Nein, nein. Ich glaube, ich war da dann doch zu britisch, um das wirklich todernst zu nehmen.
Sie haben so formuliert, Monitor hieß auf die Defizite menschlichen Zusammenlebens hinzuweisen, die Antennen für das Negative aufzustellen. Waren dann also Beschwerden aus der Politik ein Ritterschlag?
Ja, unbedingt. Weil wir waren und sind nicht dazu da, jetzt der Politik das Leben leicht zu machen, sondern tatsächlich auf Fehler, auf Lücken, auf Unzulänglichkeiten hinzuweisen, sei es von einzelnen Personen oder sei es von Strukturen, von Institutionen. Dazu sind Politmagazine da, um die Sachen besser zu machen. Und das heißt, sie müssen da ein Licht hinschicken, wo es dunkel ist.
Sie waren Studioleiterin in Paris. Sie haben damals Gerhard Schröder in einem Gespräch mit Lionel Jospin erlebt. Können Sie uns dieses Gespräch mal schildern? Sie saßen da quasi mit am Tisch, am Journalistentisch.
Ja, das war ja kein Gespräch. Das war ja so komisch. Also Schröder war gerade dann auch Kanzler geworden. Jospin, im Sozialdemokrat, empfing dann seinen sozialdemokratischen Freund Schröder. Wir saßen da in so einem Nobel-Restaurant, das muss also offensichtlich in Paris sein. Wir waren ausgewählte Journalisten von den wichtigen Medien beider Seiten. Und es gab einen Übersetzer zwischen den beiden und der hatte die ganze Zeit nichts zu tun. Schröder unterhielt sich nach links mit seinen Leuten, Jospin nach rechts mit seinen Leuten. Die Journalisten guckten ein bisschen verdattert, also richtig tolle Informationen oder wie man das so nennt, unter drei Gespräche gab es überhaupt nicht.
Hatten die sich nichts zu sagen, weil die Chemie nicht stimmte? Was glauben Sie?
Ich glaube tatsächlich, dass Gerhard Schröder damals nicht besonders an Frankreich interessiert war. Ja, oder an diese deutsch-französischen Freundschaften, dieser Motor, der berühmte Motor. Und in der Tat war es ja auch damals so, dass Frankreich damals ganz anders als heute gar nicht so eine große Rolle politisch und geopolitisch spielte, sondern viel wichtiger waren die Beziehungen zu den USA und zu Russland.
Und jetzt gerade die Entscheidung, Schröder die Privilegien zu entziehen, halten Sie das für richtig?
Einige ja, denn das Privileg, ein Büro zu unterhalten, das ist recht teuer, das geht ja, glaube ich, schon in die Hunderttausende, zu unterhalten, um Interessen Deutschlands in die Welt zu tragen oder auszudrücken. Und er tut es nicht. Nein, warum sollte er dann diese Privilegien haben? Er ist vor allen Dingen jetzt Geschäftsmann. Und deswegen braucht er tatsächlich dieses Büro und diese Angestellten nicht. Es schwingt auch, und das missfällt mir etwas, schwingt auch etwas diese Hilflosigkeit der SPD mit diesem Mann Schröder, der ja sehr enttäuschend ist, auch für die Partei gerade, umzugehen. Und dann hat man dann so einen Symbolakt, ne? So, das nehmen wir jetzt weg, da sind alle mit einverstanden und da ist auch wahrscheinlich gesellschaftlich ein Abnicken da. Das missfällt mir etwas, aber es ist richtig, es zu tun.
Sie haben sehr früh vom Tschetschenien-Konflikt berichtet. An welche Situation als Reporterin erinnern Sie sich?
Ach, es gab ein Highlight. Also es gab auch schreckliche Situationen, aber damit möchte ich wirklich nicht die Frühmorgenlaune verderben. Aber es gab ein Highlight und zwar war der damalige Präsident, der auch gewählt war, Dzhokhar Dudajew, untergetaucht. Es war mitten in diesem Krieg und die ganze Welt rätselte, wo ist er? Weil, wenn der tot wäre oder gefangen genommen wäre von Russland, dann wäre der Krieg vorbei. Das war eine ganz wichtige Figur, Identitätsfigur für die Tschetschenen. Und kein Mensch wusste, der war also wochenlang nicht gesehen worden. Und ich hatte eine tschetschenische Journalistin, mit der ich dann mich immer mehr anfreundete, die sagte, wir suchen den. den suchten wir dann auch. Und das war wirklich eine Abenteuerreise sondergleichen, also an russischen Posten vorbei. An einem, das war noch tagsüber, kam ein besoffener Soldat und schoss in unsere Richtung, aber nur, weil er betrunken war und eine Geste machen wollte. Und irgendwann kamen wir in der Nacht an einem Hof an. Ich beschreibe das sehr ausführlich im Buch, nebenbei bemerkt. Und dann war eben dieser tschetschenische Präsident da, der das ausnutzen wollte, der Welt eine Botschaft zu schicken.
Dennoch die Frage, die ich mir beim Lesen gestellt habe, wie sind Sie an all die Informationen gekommen? Damals gab es nicht über Smartphone so eine Verständigung. Was für Informationsketten waren das?
Zu Fuß gehen, fahren, hingehen. Also tatsächlich, Reporterarbeit war Beinarbeit. Es gab nicht diese Ketten, wie Sie richtig sagen. Es gab nicht das Internet, es gab nicht zuliefernde Redaktionen, die mehr wussten vielleicht als der Reporter. Sie mussten hingehen. Meine Informationsquellen waren hauptsächlich dann Menschen vor Ort, insbesondere eben diese tschetschenische Journalistin. Jasmin nenne ich sie im Buch, sie hatte einen anderen Namen. Und die brachte mich zu allen tschetschenischen Führern, Bürgermeistern, wichtigen Menschen.
Wie war dann diese Begegnung mit dem Präsidenten damals, mit Dzhokhar Dudajew?
Ja, ein bisschen gruselig schon, weil also ich stellte meine Fragen und die waren nicht nur freundlich. Und er, vor allen Dingen, er war sehr aggressiv, ja. Also er hat seine ganze Aggression gegen Russland, dann auch gegen eine westliche Journalistin losgelassen und hat geschimpft und ihr seid alle Huren und ihr profitiert nur von der Berichterstattung über mein armes Land. Und da musste man dann auch was entgegensetzen und sagen, ohne uns Journalisten und Medien wüsste niemand etwas von diesem Krieg. Und letztendlich war es ein Scoop tatsächlich. Ich bin dann nachts dann mit diesem Material wieder rausgekommen und am nächsten Tag wurde es gesendet und wurde dann auch weltweit wahrgenommen. Aha, Dzhokhar Dudajew ist keineswegs tot und er ist nach wie vor kampf- und kriegsbereit und die Sache geht weiter.
In solchen Einsätzen spielte wahrscheinlich Ihre Rolle als Frau eine besondere Rolle. Wurden Sie da in solchen patriarchalen Strukturen überhaupt anerkannt als Fragenstellerin?
Das war sehr gemischt. Also ich habe es erlebt bei einigen islamistischen, Kriegern, nenne ich sie jetzt mal, Bewaffneten, wie auch immer, Befreiungskrieger nennen sie sich ja selber, dass die mir die Hand nicht gaben und mich auch nicht anschauten und mich verachteten, ganz klar. Aber dann auch ihre Statements loswerden wollten. Bei anderen habe ich Ritterlichkeit erlebt. Ja, die müssen wir beschützen, die müssen wir besonders irgendwo hinbringen und einen besonderen Gesprächspartner finden. Also diese Mischung durchaus. Aber es war tatsächlich etwas anderes, als würden Sie mit einem Mann reden.
Wie war das bei Massoud, der in den 90ern gegen die Taliban in Afghanistan kämpfte? Auch den haben Sie getroffen.
Ja, aber wie ich das auch im Buch beschreibe, ich habe ihn gesucht und nicht gefunden. Er sollte also in seinem Panjshir-Tal sein und er war eine ganz wichtige Figur für den Kampf gegen die Taliban. Er war auch, so dachte man im Westen und ich glaube, da war auch einiges richtig, kein Eiferer. Er wollte ein demokratisches Afghanistan, wo Frauen auch Rechte auf Bildung und auf öffentliches Auftreten haben. Wir haben ihn dann im Panjshir oder am Anfang des Panjshir-Tals gesucht. Das war sehr gefährlich, da hinzukommen, weil die Taliban ja überall waren schon. Und er war nicht da. Ich habe dann mit seinem Vertreter, dem möglicherweise heutigen Außenminister Abdullah Abdullah, ein langes Gespräch geführt. Und dann später kam dann Massoud tatsächlich nach Paris, um im Westen nochmal für seine Anliegen zu werben. Vor allen Dingen ging es um Waffenlieferungen gegen die Taliban. Und wenig später, ich glaube 2-3 Wochen später, wurde er dann von einem Kommando in die Luft gesprengt.
Wir machen einen harten Cut, denn bei den Songs, die heute Vormittag laufen, könnten Sie bei den allermeisten mitsingen. Sie sind Sängerin, haben eine gut ausgebildete Stimme. Darüber reden wir dann gleich in der nächsten Runde. wenn Sie Patti Smith hören? Was fällt Ihnen zu ihr ein?
Ach, so viel Sendezeit haben Sie gar nicht. Ich versuch's kurz zu machen. Also in den 80ern und frühen 90ern habe ich Patti Smith relativ früh entdeckt. Oder waren das? Nein, das waren die 70er, um Gottes Willen. Auf jeden Fall, ich war aktive Feministin. Ich war in Frauengruppen unterwegs. Wir haben Frauenfeten gemacht und wir wollten andere Musik haben. Wir wollten nicht die Rolling Stones und wir wollten auch nicht, wie heißt er, Brown mit Sex Machine James und so weiter.
Brown.
James Brown, danke. Sondern wir wollten Frauenrock. Und da war Patti Smith grandios, eine Göttin. Ich verehrte sie, ich hielt sie für eine Erscheinung und bin auch zu den Konzerten gegangen. Schnitt. 100 Jahre später bin ich Monitor-Chefin und werde dann von der Lit Cologne, das ist dieses große
Literaturfestival,
genau, in Köln gefragt, ob ich vielleicht Lust hätte, das neue Buch von Patti Smith vorzustellen. Just Kids.
Ich unterstelle mal, Sie hatten Lust.
Ich hatte so viel Lust wie nur irgendetwas. Gleichzeitig aber war ich so blöd zu denken, na ja, ich bin jetzt also Monitorchefin, ich kann da jetzt nicht als Punk hingehen oder was. Und zog mir so ein feines Etui-Kleidchen an und hatte dann die Haare nett gemacht und schön geschminkt und mein Handtäschchen dabei. Gehe auf die Bühne und dann kommt da diese Rampensau, anders kann man es nicht bezeichnen, zottige, lange, graue Haare, Lederstiefel, ja, Macker stand da vor mir, sie rotzte auf die Bühne und wir sahen schreiend komisch zusammen aus.
Was haben Sie gemacht? Ihre Schuhe von sich geschmissen?
Nein. Ich war also am Anfang, habe ich noch ganz journalistisch, also meine Fragen gestellt, ganz präzise und schön und auch ein bisschen investigativ und im britischen Englisch und es funkte überhaupt nicht zwischen uns. Die ersten 5 Minuten, oh my God, dachte ich, wie wird das nur werden? Und dann habe ich irgendetwas richtig gemacht, weiß nicht mehr was, irgendetwas richtig gefragt, vielleicht meine Punk-Kenntnisse ihr gezeigt, I don't know. Jedenfalls taute sie auf und es war eine der schönsten Veranstaltungen und sie sang das wundervolle Lied Because the Night a cappella. Also ohne Begleitung und das ganze Publikum hatte Tränen in den Augen und ich auch und es war grandios.
Gänsehautmoment, ganz bestimmt. Wenn Sie eine Karriere als Sängerin gemacht hätten, auf welchem großen Festival hätten wir Sie erlebt?
Also ich habe gesehen und reportiert Isle of Wight Festival, das war kurz nach meinem Abitur. Und da wäre ich schon ganz gerne gewesen. Ja, Isle of Wight, da war ich auch als Kind sehr oft, ist eine wunderschöne Insel in Südengland. Ja, wie heißt das? Nein, jetzt bin ich durcheinander. In the Channel. Also jetzt klicke ich auf Englisch um.
Ja.
Und es waren dann eben satte grüne Hügel und ganz viel junges Volk da. Und ich habe dann nachts noch, das weiß ich, das werde ich auch nie vergessen, Sternenhimmel, alle waren besät und es spielten dann die Who und die sangen dann Hear Me, Feel Me, Touch Me, See Me aus Tommy, dieses unglaublich schöne Lied, ja, und das schallte dann über die ganze Insel. Machte mich glücklich.
Ihre Musikbegeisterung ist wirklich zu spüren. Yes. Zu welchem Hit haben Sie zuletzt getanzt?
Ach, gute Frage. Zu welchem Hit? Diese etwas funkige Version von Aisha, eigentlich von Khaled.
Ja.
Also es gab neulich so ein Ü-70-Party, weil jemand 70 wurde und wir tanzten eigentlich zu dem ganzen Kram aus den 80er Jahren, 90er Jahren.
Klingt nach einer guten Fete.
Jo.
Sie haben viele Veränderungen im Journalismus erlebt. In Ihrer Biografie üben Sie Kritik am Reportagestil, bei dem es mehr um die Befindlichkeit des Journalisten oder der Reporterin geht, als um das Thema selbst. Können Sie das ausmachen, zeitlich, wann so ein Stil aufkam?
Ja, es gibt da eine interessante Entwicklung. Also, als ich noch junge Reporterin war, da war das fast verpönt. Man stellte sich nicht in den Mittelpunkt. Also man durfte vielleicht mal durchs Bild gehen, um zu zeigen, aha, ich bin wirklich vor Ort. Ich weiß, dass ich diejenige bin, die jetzt berichtet. Aber der Zuschauer interessierte sich nicht für diese Aussage und für das ganze Gewese um eine Journalistin oder einen Journalisten. Es hat angefangen, ich glaube, mit der Anforderung, nicht so kalt, sondern mehr auf Augenhöhe mit dem Publikum, sprich emotionaler zu berichten, was ich schwierig finde. Aber das war dann auch durchaus gang und gäbe darüber, das so zu sehen und auch solche Vorgaben zu machen, bringt euch stärker ein. Und dann ist es explodiert natürlich mit dem Internet, mit diesem ganzen, ich erlebe jetzt im Moment das, ich traure um das, ich bin angeflasht um das. Influencer ist ja dann die Spitze des Ganzen. Und ich fand es immer grässlich, wenn die Macher sich wichtiger fühlten als das, was sie machten.
Wie kann man da wieder zurückkommen? Haben Sie eine Methode entwickelt, eine Strategie?
Nein, ich würde mich auch hüten, jetzt anderen Leuten Vorgaben zu machen. Ich möchte nur sagen, in der Zeit, wo ihr über eure Befindlichkeit Auskunft gibt, könntet ihr auch sagen, das Land ist in dem Zustand, die und die Fakten und Statistiken kennt man und so weiter. Mich interessiert nicht zu hören, ich fahre jetzt nach und das dauert 20 Minuten, sondern auf meiner Fahrt sehe ich, dass die Felder völlig trocken sind. Warum ist das so?
Es hat ja viel mit einem Verständnis von einer Rolle des Journalisten zu tun. Jetzt in der Corona-Pandemie haben wir es erlebt, dass Journalistinnen und Journalisten teilweise selbst die Rolle des Mahners und des Handlungsempfehlers übernommen hatten. Andere, die kritisch waren, haben ihre Jobs verloren. Ist der Journalismus in einer Krise?
Ich würde nicht sagen in einer Krise, es ist aber sehr richtig, sich immer wieder Fragen zu stellen. Selbstzweifel, gerade in diesem Beruf, der ja zur Eitelkeit auch verführt, ist ganz, ganz wichtig. Journalisten müssen immer wieder ihre Werte hinterfragen, im Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen sagen, was mache ich da, mache ich das gut, bringe ich zu viel Aktivismus rein oder sogar zu wenig Haltung. Das muss immer abgewogen sein. Und ich habe das immer gerne gemacht, tatsächlich über meinen Job und über meine Rolle darin jedes Mal aufs Neue zu befinden.
Das sagt sich so leicht. Wie ist es dann in der Praxis? Wie lässt sich selbstkritisch aufarbeiten, ohne als Nestbeschmutzer dazustehen? Beispiel Flüchtlingskrise. In der Tagesschau wurde der Eindruck vermittelt, dass es sich vor allem um Frauen und Kinder handele. Tatsächlich waren es überwiegend Männer. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Instituts für Publizistik der Universität in Mainz. Werden solche Fehler aufgearbeitet?
Ja. Intern vielleicht mehr als extern. Also da gehört auch zur Wahrheit, dass man dann dem Publikum sagen muss, ja, wir haben zu viel Gewicht auf dieses Thema oder auf diese Sichtweise gelegt. Aber intern wird da sehr viel drüber gesprochen. Manchmal schlägt es dann in die andere Richtung, aber das ist jetzt ein neues Thema. Ich glaube, dass die Sender insgesamt sensibilisiert sind. Auch deswegen, weil das Publikum sehr viel selbstbewusster ist als früher. Also es werden nicht nur Briefe geschickt, sondern es werden richtige Beschwerden organisiert. Es passiert viel bei Twitter und in den sozialen Medien. Die Shitstorms sind bekannt. Der Journalismus kommt nicht mehr so leicht davon. Und es ist auch richtig so, denn wir sind nur legitimiert, wenn wir gut arbeiten, transparent und selbstkritisch arbeiten.
Wir wollten zu Ihrer großen Liebe zu Griechenland sprechen. Wie ist die entstanden?
Ja, zunächst einmal in den 70ern. Nach der Junta war Griechenland wieder frei. Es war schön, es war vom Tourismus noch ziemlich unbeleckt. Und viele Rucksacktouristen fuhren entweder in klapprigen VW-Bussen oder per Anhalter halt nach Griechenland, ich auch. Und habe das Land sofort wunderbar gefunden. Ich interessiere mich aber auch sehr für Geschichte und für Ruinen und für Heldenmythen.
Alexander der Große kommt des Öfteren vorbei.
Alexander der Große und so weiter. Insofern fuhr ich da gerne hin. Und dann gab es einen Cut und ich fuhr in andere Länder. Und vor ungefähr 15, 16 Jahren beschloss ich, dann nochmal aufs Neue nach Griechenland zu gehen und bin da auch richtig hängen geblieben. Es ist ein schönes Land. Sie haben ihre sogenannten Hausaufgaben, würde Herr Schäuble es nennen, gut gemacht. Das Land ist wieder auf einem stabilen Weg. Es gibt nicht mehr diese bittere Armut. Und ja, also ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ich werde aber nicht sagen, in welche Gegend man fahren sollte. Denn
dann ist es kein Geheimtipp
mehr.
Wie ist das Ihr journalistischer Blick darauf? Auf der einen Seite, Sie haben es gerade angesprochen, die Staatsschuldenkrise, auf der anderen Seite dann natürlich immer der Blick auf die Menschen dahinter. Berichterstattung muss beides liefern. Inwiefern ist das eine Gratwanderung?
Das ist keine Gratwanderung. Wenn Sie darüber schreiben, dass jetzt die Troika Auflagen gemacht hat, zum Beispiel um dieses oder jenes zu privatisieren, um die Krankenhäuser schlanker zu machen, weniger Geld in bestimmte Bereiche zu stecken, weil eben Schulden zurückgezahlt werden müssen, dann sehen Sie am Ort, was das für Auswirkungen hat. Wenn Sie heute in das staatliche Gesundheitssystem mal hineinschauen, das ist nicht mehr gut. Das war mal besser. Warum? Weil die besseren Ärzte jetzt zu den ganzen Privatkliniken abgewandert sind und die anderen, die ausharren, die auch tapfer ausharren, um eben die Armen zu behandeln, zu heilen, zu operieren, die sitzen da und haben da Schlangen von Menschen, die warten und die Zustände sind zum Teil sehr unwürdig. Das ist die Folge auch von Privatisieren, von Geld absaugen aus dem öffentlichen und sozialen Bereich. Das muss man einfach auch sehen. Und da lohnt es sich dann auch, mit den Menschen zu sprechen. Wie ist es bei euch angekommen?
Wie ist das, wenn Sie mit den Menschen, mit Freunden, mit Bekannten dort sprechen? Wie ist der Blick auf Deutschland? Gibt es da so das Klischee der Deutsche?
Naja, es war inzwischen ein unfreundlicher Blick, das muss man einfach sagen. Ja, als die große Euro-Krise war, als Griechenland fast bankrott war und so weiter, da hieß es auch, ihr Nazis, ihr macht uns wieder das Leben schwer, wie schon damals im Zweiten Weltkrieg. Jetzt merke ich da überhaupt nichts davon, sehr freundlich. Sie wissen auch, dass der Tourismus viel Geld ins Land bringt und notwendig ist, aber auch so sehr entspannt.
Sie haben anfangs in der Sendung gesagt, ja, es gibt ein anderes Russland. Jetzt sind Sie nach vielen Jahrzehnten wieder in Griechenland. Gibt es ein anderes Griechenland?
Oh ja, also alles, was hier modern und hip ist, findet da auch statt. Ne? Also Sie sehen auch diese doofen E-Scooter überall. Sie sehen dann, früher gab es eben überhaupt keine Fahrräder. Jetzt gibt es E-Fahrräder. Das ist ganz schick, sowas zu haben. Und was ich wirklich grässlich finde, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Sie sehen dann auch die jungen Mädels mit diesen Jeans, die dann Schlitze an den Knien haben, meistens sehr teuer sind. Also diese absichtlich kaputt gemachten Jeans, die
Frau
in Boutiquen.
Mikic, als ehemalige Punkerin oder als Punkerin müssten Sie doch Verständnis dafür haben.
Nein, habe ich nicht, weil die werden teuer eingekauft. Und ich denke nur immer an Flüchtlinge, die vielleicht aus Afrika oder auch aus arabischen Ländern kommen und wirklich nichts haben und diese Bootsreise vielleicht gerade mal überlebt haben und natürlich zerschlissene Klamotten haben. Was müssen die denken, wenn sie so ein Girl sehen, das für 200 Euro eine absichtlich künstlich kaputt gemachte Jeans anzieht? Also das musste ich jetzt mal loswerden.
Das ist ein wichtiger Aspekt. Also die Lösung wäre, die Jeans selber zu schlitzen, höre ich daraus, oder?
Nein, wir können die Jeans auch jetzt im Schrank lassen. Griechenland insgesamt ist moderner geworden, absolut. Die jungen griechischen Menschen sind genauso wie die jungen deutschen Menschen auch. Und trotzdem gibt es so kleine Ecken, ich nenne es bei mir immer die Erdfalte, die völlig losgelöst von allem ist und wo nur Natur sich entfaltet und Nachtigallengesang ist. Und da bin ich sehr gerne.
Und dann beobachten Sie die Wolken, wie man Ihrem Buch entnehmen kann.
Und ich beobachte die Wolken.
Ich sage herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.